Die zwei Zeugen der Endzeit. So lautet das Thema heute Abend. Und wir lesen dazu Offenbarung 11, die Verse 1 bis 14. Offenbarung 11, 1 bis 14. Hier schreibt der Apostel Johannes, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes. Und es wurde mir eine Messlatte gegeben wie ein Stab, und er sagte, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Aber den Vorhof außerhalb des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben und sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten. Und ich werde meine zwei Zeugen befähigen, 1260 Tage zu weissagen, in Säcke gekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor Gott, dem Herrn der Erde stehen, vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand schaden will, dann kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand schaden will, so wird er getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich Sodom und Ägypten genannt wird, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Die Menschen aus den Völkern und Stämmen, Sprachen und Nationen werden ihre Leichname 3,5 Tage lang sehen und werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich freuen über sie und fröhlich sein. Sie werden einander Geschenke senden, weil diese zwei Propheten die Bewohner der Erde gequält haben. Und nach den 3,5 Tagen fuhr der Geist des Lebens von Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf alle, die sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf! Und sie stiegen in einer Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zu derselben Stunde ereignete sich ein starkes Erdbeben, und ein Zehntel der Stadt stürzte ein. Bei dem Erdbeben wurden 7000 Menschen getötet, und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt bald. Wir erheben uns nochmals zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, du hast das alles vorausgesagt, was in der Endzeit kommen wird. Und wir wissen nicht, ob diese zwei Zeugen schon leben oder nicht auf dieser Erde. Wir können nur aus den Zeichen der Zeit erkennen, dass wir weit fortgeschritten sind, was deine Wiederkunft angeht und die antichristlichen Gerichte, die sich anbahnen. Herr, wir bitten dich, bring uns hindurch durch diese Endzeit. Gebrauche auch diese Konferenz dazu, uns die Augen zu öffnen für Verführungen und auch für das Wahre und Echte, dass wir es unterscheiden können. Hilf jedem, der da ist, dass er und dass sie geistlich gestärkt sind und dass wir allesamt das Ziel erreichen, bei dir zu sein. Und Herr, so bitten wir dich auch jetzt um Konzentration, um Weisheit, dein Wort recht auszulegen und es zu verstehen. Amen.
Amen.
Die Frage, wer sind die zwei Zeugen, hat schon seit vielen Jahren Christen bewegt. Ich persönlich kenne mindestens 12 Personen, die sich für die zwei Zeugen halten. Einmal hat mich ein 90-jähriger Mann besucht, zusammen mit einem 30-jährigen Mann. Sie kamen und sagten, sie hätten einige Bücher von mir gelesen, sie wollten mich kennenlernen und so weiter und so weiter. Und dann waren sie schließlich da bei uns im Wohnzimmer Und nach einiger Zeit stellt sich heraus, sie sind von irgendeiner Gruppe und sie selber sehen sich als die zwei Zeugen der Endzeit. Und dann sagt sie, ich soll bei ihnen mitmachen. Da habe ich gesagt, das geht nicht, dann wären es ja drei Zeugen. Aber dann kam noch ein Bruder dazu und den hat der Herr mir geschickt in dem Moment. Ja. Und der hat sie dann ganz direkt gefragt, seid ihr eigentlich wiedergeboren durch den Geist Gottes? Und dann sind sie ganz blass geworden und was unterstellen sie sich und so weiter und sind dann ganz schnell gegangen. Also man hat gemerkt, es sind keine echten zwei Zeugen gewesen. Es sind Menschen, die sich haben verführen lassen von einem falschen Geist des Hochmuts. Und wie gesagt, ich kenne etwa ein Dutzend Personen, die mir schon solche Aussagen gemacht haben, ich bin einer von den zwei Zeugen und ähnliches. Und wir sehen also, dass das eine Sache ist, wo auch der Satan anknüpft, um Menschen zu verführen. Man kann dann schnell zurückfragen, hast du schon Gewässer in Blut verwandelt? Hast du schon Feuer vom Himmel fallen lassen können? Hast du schon alles, was hier beschrieben steht, ja, diese Dinge gemacht? Und dann sagen sie sehr schnell, das müssen wir ja nicht so wörtlich nehmen und ähnliches. Leider gibt es auch viele verschiedene und wohl auch darunter viele falsche Auslegungen über die zwei Zeugen. Ich habe jetzt einen Bruder, eine CD hat mir jemand geschickt, Predigen gehört auf dieser CD, den ich früher sehr schätzte, und er sagt jetzt plötzlich, die zwei Zeugen seien schon im ersten Jahrhundert aufgetreten, das sei alles schon längst Vergangenheit, das würde sich gar nicht in der Endzeit mehr in der Zukunft abspielen. Und auch da werden wieder viele verführt. Dann gibt es auch die Ansicht, dass man das überträgt auf irgendwelche Volksgruppen oder dass man sogar sagt, die zwei Zeugen seien das Alte und das Neue Testament. Aber ich frage mich dann, wenn doch hier steht, was die alles tun, den Himmel verschließen, die Gewässer in Blut verwandeln, dass sie getötet werden, kann denn ein Buch getötet werden? Ja, das ist alles absurd. Diese symbolische, allegorische Deutung, sie geht immer über den Wortlaut des Wortes hinaus. Und wir müssen mit der Schrift, wir dürfen mit der Heiligen Schrift niemals so umgehen, dass wir das, was hier ganz wörtlich zu verstehen ist und so deutlich und plastisch beschrieben ist, dass wir das einfach vergeistlichen, auch wenn es dann noch so fromm klingt. Die wörtliche Deutung sollte immer die erste sein. Und nur wenn der Zusammenhang es erfordert, dann dürfen wir die Dinge auch geistlich sehen, als Gleichnis oder als Bildwort. Aber wenn hier so klare Dinge genannt sind, konkrete Auswirkungen dieser zwei Zeugen, dann haben wir nicht das Recht, das umzudeuten. Ich bin also überzeugt, dass diese zwei Zeugen zwei Propheten Gottes sind, die am Ende der Tage auftreten, wenn schon der Antichrist und sein falscher Prophet da sind. Der Antichrist und der falsche Prophet werden ja in Offenbarung 13 in Gestalt der zwei Tiere beschrieben, das Tier aus dem Meer, Völkermeer, und das Tier aus dem Abgrund oder von der Erde oder von dem Land. Und das ist also die Konfrontation, die dann geschieht. Diese zwei Zeugen Gottes treten diesen falschen Tieren satanischer Art entgegen und rufen noch einmal ein letztes Mal zur Buße, worauf auch dieses Sacktuch hinweist. Nun, ich bin also überzeugt, es sind zwei wirkliche Personen, so wie die Propheten des Alten Testamentes, die auch berufen waren. Und nun wollen wir so Einzelheiten betrachten. Ich möchte Vers für Vers entlang gehen. In Vers 1 lesen wir, es wurde mir eine Messlatte gegeben, wie ein Stab, und er sagte, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Dieses Bild, den Tempel zu vermessen, begegnet uns bereits auch im Alten Testament. Weiß jemand, wo das etwa vorkommt? Ah, sehr gut. Ich sehe, es sind lauter bibelbewanderte Geschwister hier. Hesekiel 40 folgende. Wird ja dieser Tempel beschrieben, den es noch nie gab in diesen Maßen, der also auch zukünftig ist. Diesen Tempel gab es nicht bei Salomo, auch nicht bei Herodes. Und der wird deshalb auch zukünftig sein. Wer das genau liest, also diese Beschreibung, ein solcher Tempel ist noch nie da gewesen. Und ab Hesekiel 40 heißt es dann in Vers 3, er brachte mich dorthin zu dieser Stadt und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz. Und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messrute und er stand im Tor. Es kann übrigens auch der himmlische Tempel nicht sein, denn im Himmel gibt es keinen Tempel mehr. Da wird Gott selber und das Lamm praktisch das Licht und der Tempel und alles sein. Aber es gibt ja noch das tausendjährige Reich, was auch zukünftig ist. Und da wird wohl wieder ein Tempel stehen, eventuell auch schon in der antichristlichen Zeit, wo sich dann nach 2. Thessalonicher 2 der Mensch der Sünde hineinsetzt. Das kann aber auch der Tempel der Gemeinde sein und auch ein wörtlicher Tempel. Es können auch beide Deutungen zusammenfallen. Wir müssen hier für alles offen bleiben, denke ich. Uns nicht einfach gegen eine Deutung aussprechen, wenn beides möglich sein könnte. Ich habe da in gewisser Weise eine komplementäre Sicht von vielen prophetischen Aussagen. Also es kann der Tempel der Gemeinde sein, symbolisch verstanden, aber auch ein wirklicher Tempel in Israel. In Offenbarung 11 nun soll auch ein Tempel gemessen werden. Und dieser Tempel im neutestamentlicher Zeit hat noch eine weitere Befugnis, nämlich in 1. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Tempel Gottes seid ihr, die Gläubigen, die Gemeinde, das ist auch der Tempel Gottes. Und in 1. Korinther 6, 19, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Misst die, welche darin anbeten. Man kann diese Stelle so verstehen. Natürlich gibt es immer verschiedene Deutungsmöglichkeiten, das ist klar. Ja. Aber ich verstehe es so, dass hier die Gläubigen gemeint sind, dass wir gemessen werden, wie weit wir in der Wahrheit sind, ob wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten oder ob es eine falsche Anbetung ist. Und diese wahren Anbeter sollen gemäß Offenbarung 7 ja auch versiegelt werden. Auch das hängt mit dem Messen zusammen, wo dann auch dieses Siegel dann zugeteilt wird, denen, die treu sind. Das wird noch deutlicher durch den Kontrast zu Vers 2, wo es über den Vorhof heißt. Im Tempel, da gibt es ja das Allerheiligste, das Heiligtum und auch vieles andere und dann auch den Vorhof, wo nur die Heiden sind, die nicht hinein durften in das Heiligtum oder gar in das Allerheiligste. Da durfte nur der hohe Priester zu bestimmten Anlässen dann hinein. Und der Vorhof, da heißt es, den Vorhof außerhalb des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen bzw. den Heiden gegeben und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten. Nun, diese Deutung ist nun auch nicht so einfach. Es ist vieles hier recht geheimnisvoll. Aber wenn wir die Bibel, die Prophetie verstehen wollen, dann müssen wir aber auch auf Schlüsselbegriffe achten. Die Stadt wird zertreten 42 Monate lang. Es gibt außerdem in der Prophetie eine mehrfache Erfüllung. Es kann sich etwas einmal erfüllen, dann später noch einmal erfüllen und dann auch nochmal. Es ist wie bei einem Gebirge, wo man davor steht. Da kommt der erste Berg, die erste Erfüllung, dann wieder ein Tal dazwischen, dann der nächste Berg, wieder eine Erfüllungsstufe und wieder ein Tal und noch eine Erfüllungsstufe. Viele Ausleger machen den Fehler, dass sie alles nur einlinig sehen, dass sich alles immer nur einmal erfüllen kann und nicht mehrfach. Das ist ein grundsätzlicher Fehler in der Prophetieauslegung. Und so, wenn es hier heißt, die heilige Stadt wird 42 Monate zertreten, so kann das auch mehrfach geschehen. Und zwar die erste Zertretung, beziehungsweise das war in der Zeit der Makkabäern bereits eingetreten. Es kommen jetzt so einige historische Hintergründe. Die 42 Monate, die hier in Vers 2 stehen, haben einen Anklang an die Zeit der Makkabäeraufstände. Als der Diktator, der syrische Diktator Antiochus Epiphanes IV., Jerusalem erobert hat und den Tempel geschändet hat, indem er Schweine auf dem Altar hatte opfern lassen. Ein schrecklicher Gräuel, also eine Verunreinigung des Heiligtums Gottes. Und das blieb so von 167 bis 164 vor Christus. Eine Zeit von 3,5 Jahren oder 42 Monaten. Da war auch schon die heilige Stadt zertreten, eine erste Erfüllung. Das ist gewissermaßen ein Rückblick. Aber hier geht es ja auch noch in die Zukunft. Und es wird auch am Ende so sein, dass 42 Monate die Stadt zertreten wird. Und zwar dann, wenn diese antichristlichen Gestalten herrschen werden. Nun kommen hier auch die 70 Jahrwochen ins Spiel. Die 70 Jahrwochen werden in Daniel 9 beschrieben, Vers 27. Und die Frage ist nur, wann diese Jahrwochen anfangen zu laufen. Es gibt verschiedene Ich weiß nicht, habt ihr schon mal davon gehört oder ist es jetzt zu schwierig, was ich alles voraussetze? Es sind lauter Spezialisten, also ich brauche es nicht viel erklären. Wann haben diese 70-Jahr-Wochen angefangen zu laufen? Das sind ja nicht einfache Wochen, sondern immer Wochen zu 7 Jahren, also insgesamt 490 Jahre. Es gibt, also vielleicht lesen wir die Stelle einmal in Daniel 9. Übrigens im Herbst, so der Herr willen wir leben, werde ich ja eine Vers-für-Vers-Auslegung des Propheten Daniel in diesem Hause versuchen, mit Gottes Hilfe, was auch nicht einfach ist. Aber ich habe jetzt diese Bibelwoche auch vorbereitet oder bin dabei. In Daniel 9, Vers 25 steht das. So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen, also insgesamt sind es ja 69, ja, die anderen 7 sind auch dazu addiert, aber dann zusätzlich an den 62 wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist die Parallele zur Offenbarung 11, Vers 2. Sodass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut und bis zum Ende wird Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Er wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung stehen, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Diese Stelle hat sehr viele Auslegungen erfahren. Und die Frage ist zunächst einmal, was ist der Befehl? Wann ist es geschehen, dass Jerusalem wieder gebaut wird? Nun, es gibt mehrere Erlasse, etwa der Perserkönig Kyros im Jahr 538 vor Christus. Aber dieser Erlass bezieht sich nur auf den Tempelbau, nicht auf Jerusalem selber. Genauso der Erlass des Darius und Artaxerxes aus Esra 6 und 7 bezieht sich auch nur auf den Wiederaufbau des Tempels. Das einzige Edikt, in dem auch der Aufbau Jerusalems insgesamt zur Sprache kommt, steht in Nehemia 2, Vers 1 bis 8. Dort wird beschrieben, wie der Mundschenk Nehemia dem persischen König Artaxerxes mitteilt, dass er betrübt ist, weil die untergegangene Stadt Jerusalem, weil er darüber trauert. Und dann erteilt Artaxerxes die Genehmigung und den Auftrag, diese Stadt wieder aufzubauen. Und das war 445 vor Christus. Und damals, so sehen es die meisten Ausleger und auch ich, haben die 70 Jahrwochen zu laufen begonnen. Und die ersten 69 Jahrwochen haben, und das trifft genau hin, wenn man Mondjahre rechnet, zu jeweils 30 Tagen, auf die Kreuzigung Jesu 33 nach Christus. Und das ist die Erfüllung dessen, dass der Gesalbte ausgerottet wird und nichts mehr sein wird. Und dann wird das Volk eines Fürsten kommen, die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das ist ja geschehen 70 nach Christus, die Zerstörung Jerusalems. Und da kommen wir jetzt auch wieder zurück zur Offenbarung 11, Vers 2, ja, wo es ja heißt, es ist die Nation gegeben, sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Und damals wurde von Titus Jerusalem zerstört, aber am Ende ist es ja so, dass 1967 Jerusalem wieder zurückerobert wurde von den Juden, aber sie wird wieder zertreten werden, wenn der Antichrist und seine Helfershelfer das alles in Erfüllung bringen, was hier beschrieben steht, auch in Zacharia 12 und 14. Diese 70 Jahrwochen sind noch nicht alle erfüllt, denn es heißt ja, es wird bis am Ende Kriege geben und dann wird der Verwüster sich hineinsetzen und so weiter in Daniel 9. Also ich bin also auch der Meinung, dass es ein Bruch ist zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Manche sagen, alles hätte sich schon erfüllt, aber da hätte Jesus gleich schon im ersten Jahrhundert wiederkommen müssen, wenn die 70. Jahrwoche schon geendet wäre damals. Also die hat sich noch nicht erfüllt, sondern das steht noch aus. Und in dieser 70. Jahrwoche, in den letzten 7 Jahren dieser großen Trübsalzeit, wird ja dann der Antichrist sich zunächst einmal tarnen, so wie Hitler in der ersten Hälfte seiner Herrschaft erstmal Autobahnen gebaut hat und den Leuten Brot und Arbeit gegeben. Und dann wird er die Maske fallen lassen. Und dann werden eben die zwei Zeugen auch getötet und die Gemeinde entrückt. Das werde ich dann übermorgen oder wenn das Thema Entrückung dran ist, ausführen. Das ist ja ein sehr wichtiges Kapitel, Offenbarung 11, wo das alles im Zusammenhang beschrieben steht. Nun, diese 70 Jahrwochen haben also 445 vor Christus laufen begonnen. Die Ausrottung des Gesalbten war 33 nach Christus. Die 70. Jahrwoche steht noch aus, aber diese wird stattfinden, wenn der Verwüster auftritt, der antichristliche Fürst nach Daniel 9. Übrigens nehme ich diese Zahlen wörtlich, die 42 Monate. Warum? Auch das ist ein Geheimnis der Prophetie. Es gibt symbolische Zahlen, aber es gibt auch wörtlich zu nehmende Zahlen. Und es wird daran deutlich, dass diese 42 Monate noch in zwei anderen Zahlen werden, benannt werden. Nämlich in Offenbarung 1260 Tage, das sind eben auch 42 Monate, oder 3,5 Zeiten, beziehungsweise 3,5 Jahre. Also wir sehen, das soll man wörtlich nehmen. Und diese 70. Jahrwoche wird eingeteilt in 2x3,5 Jahre. Die erste Hälfte, wo die zwei Zeugen auftreten, und dann die zweite Hälfte, wo die Zornschalengerichte über die Menschheit ergehen, nachdem die Gemeinde entrückt ist. Also meine Sicht, ich weiß, mancher denkt vielleicht anders, tendiert zur Entrückung etwa in der Mitte der Trübsalzeit zusammen mit dem Auftreten der zwei Zeugen. Das werde ich aber ausführlicher in der Fortsetzung begründen. Heute Abend wollen wir uns auf die zwei Zeugen einmal konzentrieren. Das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber manche haben sich sicher auch schon mit beschäftigt. Deshalb habe ich jetzt einiges vorausgesetzt. Nun steht in Offenbarung 11, Vers 3, jetzt wollen wir wieder Vers für Vers weitergehen nach diesem Exkurs. Ich werde meine zwei Zeugen befähigen, 1260 Tage zu weissagen, in Säcke gekleidet. Manche meinen, das sei am Ende, bevor Jesus dann in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Aber ich persönlich denke, dass es in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche ist, dieser 7 Jahre, also die ersten 3,5 Jahre. Und dass sie dann in der Mitte zusammen mit der Gemeinde praktisch hinweggerückt werden, die Gemeinde dann entweder direkt im Zusammenhang oder kurz danach mit den Zeugen. Und dass wir sie also noch erleben, wenn wir nicht vorher heimgeholt werden vom Herrn. Und das wird also bis zur Mitte der letzten Trübsalzeit gehen. Und nachdem dann diese Zeugen weg sind, nachdem auch die Gemeinde weg ist, dann wird der Antichrist seine Schreckensherrschaft in der Fülle entfalten. Nun, diese zwei Zeugen sind Bußprediger. Deshalb wird hier geschrieben, in Säcke gekleidet. Diese Säcke sind immer ein Zeichen für Trauer. Und auch Könige und Propheten haben sich in Säcke gehüllt, wenn sie etwas Schweres mitgeteilt haben. Also eine Bußpredigt gehalten haben oder das Volk eben zur Umkehr eingeladen haben. Jetzt mag man sich auch fragen, warum sind es zwei Zeugen? Nun, es heißt im 5. Mose 19, Vers 15, dass etwas eben gültig sein soll, wenn es durch den Mund zweier oder dreier Zeugen bestätigt ist. Müssen also zwei Zeugen sein. Auch der Herr Jesus selber wurde bezeugt, mehrfach. Zum Beispiel durch Johannes den Täufer, der ihm vorangegangen ist. Jesus hat sich bezeugt durch seine Worte, die in Vollmacht gesagt wurden. Durch die Taten, durch die Wunder. Der Vater im Himmel hat ihn bezeugt. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und auch das Wasser und das Blut werden als Zeugen genannt. Und nach seiner Kreuzigung und Auferstehung gab es viele Zeugen, über 500 Brüder allein, die den Auferstandenen gesehen haben. Auch Zeugen und bis heute Menschen, die den lebendigen Herrn erfahren haben, so wie auch, denke ich, die meisten, die heute Abend hier sind. Sacktuch als Zeichen der Trauer. Warum eigentlich, kann man sich fragen, tragen diese Zeugen Sacktuch? Warum trauern sie in der Endzeit? Nun, das ist an sich klar. Die Liebe wird in vielen erkalten, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Jesus als der einzige Weg wird verraten, wird zur Seite gestoßen durch die interreligiöse Ökumene, die leider auch vor Evangelikalen nicht mehr Halt macht. Es wird alles immer mehr vermischt. Die ganze Welteinheitsreligion breitet sich aus. Der Glaubensabfall, die Unmoral, der Okkultismus, das muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Das Programm heutzutage heißt ja eine Welt, eine Religion, aber nicht Jesus als der einzige Weg. Und diese zwei Zeugen, wie werden sie wohl bezeichnet werden von ihrer Umgebung? Mit welchen Schimpfworten? Was denkt ihr? Terroristen, ja, sie haben Macht, auch Schaden zu tun, genau, ja, aber nicht so mit Bomben, sondern mit göttlicher, übernatürlicher Macht. Feuer aus ihrem Munde. Fundamentalisten wird man sie nennen, vielleicht sogar Homophobe und was alles heute für Schimpfwörter hier verbreitet werden. Darauf werde ich bei meinem Vortrag über den Bildungsplan ausführlicher zu sprechen kommen. Es ist ja so, dass heute unsere Kinder in den Kindergärten und Schulen schon flächendeckend mit sexueller Unmoral jeder Art infiltriert werden sollen. Darum geht es in den Bildungsplänen der grün-roten Regierungen oder Sozialisten in Frankreich und anderswo. Man versucht also eine Umerziehung hin zur Gesetzlosigkeit. Und das soll eine Wegbereitung für den Antichristen sein, den Menschen der Sünde. Soweit nehme ich schon mal dieses andere Thema vorweg, was sicherlich sehr aktuell ist. Nun werden diese Zeugen nicht völlig identifiziert, aber doch durch gewisse Hinweise. Es werden uns Hinweise gegeben, was wir darunter uns vorstellen können, ohne dass es ganz konkret gesagt wird, der und der ist es jetzt. Ja? So natürlich nicht. Aber es werden Hinweise gegeben. In Vers 4 zum Beispiel steht, diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Auch hier wieder Signalbegriffe. Ölbäume, Leuchter. Wo kommt denn das vor, etwa im Alten Testament? Sacharia. Sehr gut. Also, ich freue mich, dass ihr so bibelbewandert seid. In Sacharia 4 ist das ausführlich beschrieben. Da heißt es zum Beispiel in Vers 2, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen darin und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Und dann fragt Sahaja, was sind das für Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Rechten der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Und es ist ja interessant, dass auch hier in Offenbarung 4 steht, diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen, vor dem Herrscher der Erde stehen. Und wir wissen ja, dass der Messias, Jesus, sein tausendjähriges Friedensreich, bevor er das himmlische Reich übernimmt mit dem Vater, vorher auf der Erde das tausendjährige Reich errichtet, mit dem Zentrum in Jerusalem. Und hier auch der Gott der Erde, der Sieg des Messias wird sich durchsetzen. Und diese zwei Ölbäume und zwei Leuchter, das sind praktisch messianische Bezeichnungen, die Söhne des Öls. Ja, Öl, das ist ja der Gesalbte, Maschiach, ja, der mit Öl gesalbte, Messias, Christos, Chrio, ja, auch Salben. Und Öl ist immer der Messias, der Heilsbringer, der Friedensherrscher. Sie sind also die Vorläufer des Messias, der wiederkommt in Herrlichkeit, um sein Reich aufzurichten. Diese zwei Zeugen. Für die Vorangänger des Messias. Die letzten Bußprediger. Und die beiden Olivenbäume repräsentieren für israelitische Ohren das Königs- und Priesteramt in Israel. König und Priester. Der König bei Sahaja im Buche Sahaja ist Zerubabel. Der Priester ist Joshua und der Prophet, der auch im Alten Testament vorkommt, Elia. Das kommt auch gleich noch mit dem, dass es nicht regnet, ja, und Mose auch noch. Also alles fließt hier zusammen in diesen zwei Propheten der letzten Endzeit. Sie vereinigen also alle diese Eigenschaften in sich. Vorangänger des Messias, gesalbt. Sie sind nicht selber der Messias, aber die Vorangänger, so wie auch Johannes der Täufer beim ersten Kommen Jesu, so gehen diese zwei Zeugen beim zweiten Kommen Jesu voran. Aber wir gehen Vers für Vers weiter vor. Ihr könnt also gerne weiter mitlesen. Vers 5. Und wenn ihnen jemand schaden will, dann kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand schaden will, so wird er getötet werden. Sie haben also auch Macht über Leben und Tod, so wie auch Gott in seinem Gericht alle seine Feinde praktisch auslöschen könnte, wenn er es wollte, aber immer noch lässt er seine Gnade walten, dass Menschen zur Buße finden, dass sie den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus im Glauben, im Vertrauen annehmen. Aber diese zwei Zeugen, sie sind von Gott bevollmächtigt, auch Feuer aus ihrem Munde hervorzubringen und dass auch die Feinde getötet werden. Wie gesagt, nicht diese zwei Zeugen greifen an, sondern sie werden auch angegriffen. Aber bevor ihre Stunde gekommen ist, hat keiner die Macht, sie anzutasten. Und so war es auch beim Herrn Jesus. Wie oft wollten sie ihn töten, aber er ging mitten durch sie hindurch. Ja. Und er hätte auch Feuer vom Himmel fallen lassen können, hat es aber nicht getan. Er hat die Umkehr gepredigt und allerdings auch das Gericht angekündigt bei denen, die verloren gehen. Feuer aus dem Mund. In Jeremia 23, Vers 29 spricht der Herr, ist nicht mein Wort wie ein Feuer. Das Wort Gottes ist Feuer. Aber es kann auch wirkliches, direktes Feuer gemeint sein. Beides. Sicherlich, sie haben vollmächtige Verkündigung. Ihr Wort ist wie Feuer. Es brennt in die Gewissen hinein. Es ruft noch einmal zur Umkehr. Und auch heute ist jeder gläubige Christ aufgerufen. Wir müssen nicht erst auf diese zwei Zeugen warten. Jeder in seinem Umfeld aufgerufen, die Menschen zur Umkehr einzuladen. Ja, wir sind ja alle auch Zeuginnen und Zeugen des Herrn. Aber in wie viel mehr Vollmacht und Kraft können diese zwei Zeugen es dann ein letztes Mal tun? Elia hat gebetet und Gott ließ Feuer vom Himmel fallen. Das gibt schon im Alten Testament 1. Könige 18. Aber der Teufel als Affe Gottes, er versucht alles nachzuahmen. Auch der falsche Prophet, das zweite Tier, macht Feuerwunder, lässt Feuer vom Himmel fallen. Und heute gibt es auch sowas wie Feuerkonferenzen und solche Dinge. Ich glaube nicht, dass da alles wirklich echt ist, so wie es behauptet wird. Man muss sehr genau prüfen, ob die Geister von Gott sind oder ob der Affe Gottes, der Nachahmer, irgendwelche Dinge imitiert. Diese zwei Zeugen jedenfalls bekommen Macht über ihre Feinde. Und sie dürfen erst getötet werden, als Gott es zulässt. Und auch der Herr Jesus konnte erst gekreuzigt werden, als er den Plan des Vaters erfüllt hat. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, mein Vater. Es gab keinen anderen Weg zur Erlösung. Und sie werden getötet, um nachher umso gewaltiger aufzuerstehen und zum Himmel zu fahren. Welcher Sieg des Herrn wird auch hier nochmal deutlich dann. Aber zunächst einmal wird hier weiter beschrieben, welche Macht sie weiter haben, außer mit diesem Feuer. Sie haben, so steht in Vers 6, Macht oder Vollmacht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. 3,5 Jahre. Und wer hat schon mal 3,5 Jahre durch Gebet den Himmel verschließen können? Ja. Elia. Es gibt auch diese Zeit, ja, interessant, diese Parallele zu Elia. Und Elia, und dann das Zweite, sie haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln. Wer hat das gemacht? Mose. Gott durch Mose. Mose selber nicht, aber immer Gott durch diese Propheten. Aber es waren vollmächtige Boten Gottes und deshalb hat Gott durch sie gewirkt. In 1. Könige 17, Vers 1 steht, Elia, der Tischbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, soll in diesen Tagen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Welche Vollmacht, ja. Ich denke, keiner von uns könnte so reden, ja, aber es war ein besonders berufener Prophet, der Elia, und genauso der Mose, obwohl sie auch schwache Menschen waren. Aber wie heißt es am Ende des Jakobusbriefs? Gott erhört ein Gebet, wenn es ernstlich ist, wenn es voll Kraft ist und in Vollmacht. Energumenos steht hier im Griechischen. Auch wir dürfen vertrauen, dass der Herr Gebete hört, auch in unserer Schwachheit, wenn sie ernstlich sind. Das als Ermutigung auch für uns, ohne dass wir uns jetzt mit Elia oder Mose vergleichen könnten. Aber hier am Ende treten Propheten in der Vollmacht eines Elia und Mose auf, im Geist eines Elia und Mose. Ich denke nicht im Sinne einer Wiederverkörperung oder Ähnlichem, wie vielleicht manche denken. Aber es heißt im Lukas 1, glaube ich, steht es, im Geist und in der Kraft des Elia ist Johannes der Täufer aufgetreten. Und so werden auch diese im Geist und in der Kraft des Elia und des Mose und des Zerubabel und des Josua auftreten. Alles wird in ihnen vereinigt sein. Die königliche, die priesterliche und die prophetische Linie. Und dann geht es weiter in Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und wird sie töten. Das zweite Tier, der falsche Prophet. Interessant, dass gegen die echten Propheten der falsche Prophet auftritt, als der Handlanger des Antichristen. Und auch heute erleben wir ja, wie soll ich es ausdrücken, echte Verkündiger und falsche Verkündiger. Auch in unseren heutigen Kirchen gibt es das. Bunt durchwachsen. Ich nenne nur mal ein Beispiel aus meiner Heimatstadt Pforzheim. In der Faschingszeit hat zum ersten Mal in der altehrwürdigen Schlosskirche ein närrischer Gottesdienst stattgefunden mit Narrenkappen, diesen ganzen Karnevalsumzügen und allen Abartigkeiten, die man sich denken kann. Und ja, das läuft heute alles unter Kirche. Man hat jetzt beim Christustag in Stuttgart, der demnächst stattfindet, ich werde nicht hingehen, meine frühere Studienkollegin Margot Kessmann eingeladen, die ich seit jeher als erzliberale Frau kenne. Vielleicht kehrt sie ja noch um. Aber so wie sie jetzt in einem Spiegel-Interview wieder sämtliche biblischen Heilswahrheiten relativiert hat, setzt man ein völlig falsches Signal, auch wenn man so jemand nur ein Grußwort sagen lässt bei einer evangelikalen Großveranstaltung. Ich selber bin schon vor 20 Jahren aus dem Trägerkreis ausgetreten, des Gemeindetags unter dem Wort hieß es damals noch, weil schon damals vieles relativiert und liberalisiert wurde. Aber jetzt ist wieder ein weiterer Dammbruch geschehen. Im neuesten Heft der Schmale Weg haben wir einen kurzen Kommentar dazu drin. Ich habe es draußen ausgelegt. Gehen wir aber wieder zurück zum Wort Gottes. Das ist wichtiger. Elia und Mose spielen ja immer wieder eine Rolle, auch im Neuen Testament. Wisst ihr, wo sie noch vorkommen, als Jesus auf Erden wandelte? Beziehungsweise in dem Moment bei der Verklärung. Ja, ich brauche ja gar nichts mehr sagen, ihr wisst schon alles. Matthäus 17, ja, da sind es Mose und Elia, die erscheinen. Und hier sind es Propheten im Geist und in der Macht des Mose, des Elia, aber auch dieser anderen messianischen Männer aus dem Propheten Sahaja. Ja, und jetzt also bekommt der falsche Prophet Macht über sie, sie zu töten. Und auch heute werden ernsthafte Christen verfolgt, auch schon von Kirchenfürsten. Manche haben es vielleicht gehört, wir suchen ja ein größeres Gemeindehaus, weil wir mit Gottes Hilfe viele Besucher haben in Pforzheim. Und dann haben wir ja nur mal gefragt, weil bei den Kirchen ja vieles leer steht, Gemeindehäuser, da geht es ja immer weiter zurück. Aber dann kam die Antwort, weil wir nicht in der Ökumene sind, werden wir niemals ein Gemeindehaus bekommen. Ich sage es nur deshalb, es geht auch anderen Geschwistern so, in anderen Orten. Wer heute nicht in der Ökumene ist, ACK, Ökumenischer Rat oder auch Allianz vielleicht nur schon, der hat kaum eine Chance, von diesen ganzen Gremien überhaupt noch etwas, auch solche äußeren Dinge zu bekommen. Wir wollten da überhaupt nicht zusammenarbeiten, es ging nur darum, eine Immobilie zu erwerben, die sonst abgerissen würde. Jetzt wird sie abgerissen. Lieber reißt man sie ab, als dass man es einer bibeltreuen Gemeinde verkauft. Und in Stuttgart allerdings hat ein Dekan geäußert, dass man überlegt, an Moslems Gemeindehäuser zu verkaufen, da sie ja dringend Bethäuser bräuchten und so weiter. Also interessant, welche Unterschiede hier gemacht werden. Wir werden aber trotzdem nicht in die ökumenische Bewegung mit hineinziehen lassen, wenn man noch so sehr erpresst. Denn wir haben das vorsichtshalber schon ins Glaubensbekenntnis reingeschrieben, dass wir uns von ökumenischen Dachverbänden fernhalten. Sowas muss man wirklich zementieren heutzutage, damit nicht irgendeine folgende Generation, was man natürlich auch nie ganz verhindern kann, aber zumindest jetzt nicht alles wieder umschmeißt. Nicht? Denn dieser Druck wird wachsen und mancher wird schwach werden. Wir können nur beten, dass viele Einzelne und auch Gemeinden in dieser Situation stark bleiben, fest bleiben dem Herrn. Ja, Vers 7 sind wir. Wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, dann wird das Tier aus dem Abgrund, der falsche Prophet, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und wird sie töten. Aber nur weil Gott es zulässt. Sie wären sonst unüberwindlich. Nur weil Gott es zulässt. Und das heißt praktisch, jetzt ist die Zeit der Bußrufe beendet. Ja. Gott wird jetzt dann schweigen. Und die Gemeinde wird auch hinweggenommen, zur Zeit der letzten, der siebten Posaune. Gleich anschließend kommt das ja in Kapitel 11. Und hier nun, die Welt wird sich so freuen, dass diese beseitigt sind, diese Ruhestörer, diese Friedensstörer, wie man sie alles nennt, diese Fundamentalisten, dass man ihre Leichname sogar zur Demonstration auf der Straße der großen Stadt liegen lässt. Jetzt sehen wir auch, in welcher Stadt sie gewirkt haben. In Sodom und Ägypten. Wo ist das? Jerusalem. Aber hier steht doch Sodom. Wie kann denn Jerusalem Sodom heißen? Aber woran wird es deutlich, dass es nur Jerusalem sein kann? Ja, eben. Wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Und das ist der richtige Schocker, sage ich mal, was hier steht. Jerusalem, die Stadt des Friedens, des Friedefürsten, wird als Sodom und Ägypten bezeichnet. Ich war ja schon oft in Israel, 5-mal bisher, und auch in Jerusalem. Und in Israel ist es auch so, es gibt da alles. Es gibt orthodoxe, ultraorthodoxe Juden, es gibt auch einige wenige Christen unterschiedlicher Art. Es gibt aber auch sehr viele weltliche Juden. Und sie haben es auch schon geschafft, ich glaube, die haben es tatsächlich durchgeführt, auch in Jerusalem, eine Schwulenparade. Ich glaube, die hat stattgefunden, ja? Hat stattgefunden. Es macht auch vor Jerusalem nicht Halt. Und es ist ja auch die Stadt, wo unser Herr gekreuzigt wurde. Sodom, das steht für Unzucht, Götzendienst, Ägypten, Götzendienst, Sonnengottverehrung, Unterdrückung der Israeliten, Sinnbild satanischer Knechtung. Das ist jetzt ein Name für Jerusalem geworden. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Mensch der Sünde sich auch in den Tempel setzt und vorgibt, er sei Gott. Also die Stadt des Friedefürsten Jesus, sie wird pervertiert zum Gegenteil, zumindest eine Zeit lang. Im tausendjährigen Reich, da wird wieder Weisung ausgehen von Jerusalem. Die Völker werden zum Zion pilgern, Jesaja 2, da wird sich das wieder wenden. Aber es werden auch nicht alle gläubig und wiedergeboren sein. Das sieht man am Ende des tausendjährigen Reiches, beim letzten Aufmarsch von Gog und Magog, wo dann nochmal die Prüfung ist, wer wirklich mit Jesus gewandelt ist und wer nicht. Aber ich kann ja manches nur andeuten, ich kann das jetzt nicht alles ausführen. Jedenfalls, es ist doch sehr schockierend, dass Jerusalem hier als Sodom und Ägypten bezeichnet wird. Und dann denken wir an die modernen Massenmedien, wenn wir Vers 9 lesen. Das konnte man sich früher gar nicht vorstellen. Johannes konnte das nicht wissen, aber Gott hat gewusst, dass das am Ende der Tage möglich sein wird, was hier in Vers 9 steht. Auch ein Beweis für Gottes Inspiration der Bibel, dass Gott existiert und dass er die Bibel inspiriert hat. In Vers 9 steht, die Menschen aus den Völkern und Stämmen, Sprachen und Nationen werden ihre Leichname 3,5 Tage lang sehen und werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Man kann natürlich sagen, vielleicht nur die, die gerade in Jerusalem sind, aber es ist hier die ganze Welt im Blick. Die ganze Welt wird das sehen. Stämme, Sprache, Nationen. Es wird überall übertragen werden mit den heutigen Satellitentechniken. Völlig vorstellbar. Man wird am Fernsehen sitzen oder wie auch immer das dann sein wird, Internetprogramme oder was da noch kommt. Und dann werden alle sehen, die uns hier gequält haben sozusagen. Man hat gar nicht mehr erkannt, dass es ein Bußruf war. Man hat es nur noch als störend empfunden. Die werden noch nicht mal in die Gräber gelegt, damit man sie richtig zur Schau stellt. Man hat auch sonst früher schon Besiegte aufgehängt an den Mauern. Auch Mussolini, glaube ich, hat man einige Tage nicht bestattet, ja, als abschreckendes Beispiel da aufgehängt. Und so wird man es aber auch mit den Zeugen Gottes machen. Aber es muss auch so sein. Es kommt ja dann gleich noch die Auferstehung. Und in Vers 10 steht, die auf der Erde wohnen, werden sich freuen über sie und fröhlich sein. Sie werden einander Geschenke senden, weil diese zwei Propheten die Bewohner der Erde gequält haben. Naja, sie haben den Himmel verschlossen, sie haben Macht, Gewässer in Blut zu verwandeln. Das sollten aber alles Warnungen sein, genau wie bei Mose. 10-mal, beziehungsweise 9-mal gewarnt, beim 10. Mal, dann gab es kein Halten mehr, wurde die Erstgeburt getötet. Die Plagen wurden immer gesteigert und sie taten doch nicht Buße, heißt es mal in der Offenbarung. Wie ist es heute mit unserer Menschheit? Tun sie noch Buße? Erst vorgestern rief mich ein Bruder an, könnten wir nicht eine Bußbewegung beginnen? Da habe ich gesagt, Buße kann immer nur beim Einzelnen anfangen. Ich habe das mal versucht, 1996 mit 95 Thesen, eine Bußbewegung. Bin damit kläglich gescheitert, weil danach kam eine pseudocharismatische Bußbewegung, wo sie nach hinten umgefallen sind, von Pensacola. Und die hat dann alles ins falsche Richtung wieder gebracht. Der Teufel hat sofort versucht, alles zu blockieren. Und Einzelne haben es vielleicht gehört. Und jeder von uns ist aufgerufen, Buße zu tun und auch andere einzuladen. Wir brauchen es jeder immer wieder neu. Und wenn viele das tun, dann gibt es noch eine aufhaltende Zeit. Aber die Endzeit wird sich trotzdem nicht mehr zurückdrehen lassen. Und wir freuen uns ja auch, wenn der Herr kommt. Bloß müssen vorher noch diese Gerichte sich entfalten. Ist alles vorausgesagt. Dreieinhalb Tage lang wird man die Leichname sehen. Ist auch eine interessante Zahl. Der Herr Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Sie wird man dreieinhalb Tage lang zur Schau stellen. Und einander machen sich die Geschenke, die sich freuen, dass sie endlich beseitigt sind. An welches Ereignis erinnert uns das aus den Evangelien? Wie? Ja, ich würde es vielleicht noch deutlicher sagen. Es haben sich auch zwei befreundet, die vorher sich nicht riechen konnten, als jemand beseitigt war. Pilatus und Herodes, genau das Gleiche. An dem Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde. Ja, vorher konnten sie sich nicht riechen, so ähnlich steht es da. Und ja, das, ich weiß nicht, da gibt es schon ein Sprichwort, fällt mir jetzt aber nicht ein. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte oder so ähnlich. Und so versöhnen sich solche im Gegenüber zu dem, den sie nicht wollen. Aber das hat auch gezeigt, dass Pilatus und Herodes des gleichen Geistes sind. Und genauso die Menschen, die hier sich miteinander befreunden und freuen, sie gehören auf die Seite Satans. Sie macht sich sogar Geschenke. Es wird also ein regelrechtes Fest gefeiert, dass man sich gratuliert und sagt, endlich haben wir sie beseitigt. Diese Störenfriede. Jetzt können wir endlich die Welteinheit begründen mit Friede, Harmonie, Toleranz, Nichtdiskriminierung und so weiter. Das ist genau das Ziel in der europäischen Verfassung bzw. Reformvertrag heißt. Da kommt Gott nicht vor, aber all diese freimaurerischen Weltverbrüderungsziele ohne Jesus, ohne Gott. Das stört Jesus nur. Wenn Jesus, dann nur Jesus neben vielen anderen eingeordnet. Mit Buddha und Zarathustra und Mohammed allen in einem Pantheon, aber nicht Jesus allein. Und ihr müsst auch heute, liebe Geschwister, auf Predigten genau achten. Nicht nur, was gepredigt wird, sondern auch, was nicht gepredigt wird. Es gibt sehr gute Prediger, auch im liberalen Bereich, aber ihr müsst mal gucken, wie die Begriffe definieren, wenn sie von Gott, von Jesus reden. Das ist alles, entweder ist es entmythologisiert, à la Bultmann, ja, so rein existenzial bezogen, ohne wirklichen historischen Grund. Oder es ist politisiert, oder es ist Jesus neben allen anderen Religionen relativiert. Ich habe es mal spontan so formuliert jetzt. Ja. Also, was nicht gesagt wird. Da fällt mir übrigens, vielleicht darf ich es doch sagen an der Stelle, ist ein bisschen heikel, ein Vortrag von Ulrich Parzani ein, bei einer Veranstaltung, wo er an sich gar nicht reingepasst hätte. Und zwar Europatag in Stuttgart, in dem großen Stadion, ich glaube Hans-Martin-Schleyer-Halle. Ich war damals selber als Beobachter dabei. Da hat er eine sehr schöne Botschaft gehalten, Europa braucht Christus. Aber er hat an keiner Stelle gesagt, allein Christus. Das allein hat er weggelassen, weil er war zusammen mit lauter Leuten interökumenisch, interreligiös, Sozialisten, Kommunisten, die alle am Europa bauen. Und er war einer davon, der das mitveranstaltet hat. Er konnte von Christus sprechen, ja, was sagen, aber nicht sagen, allein Christus. Das wäre nicht möglich gewesen in dieser Gesellschaft. Und das ist der Punkt, das allein wird unterschlagen, was die Reformatoren noch betont haben. Allein Jesus, allein die Heilige Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade. Heute heißt es Jesus und die Bibel und der Glaube und die Gnade und noch etwas dazu. Und wir passen nur dann nicht in die endzeitliche Gesellschaft, wenn wir an diesem allein festhalten. Das sind im Grunde nur vier Buchstaben, lateinisch sola oder solus, ja, allein. Achtet darauf, ob euer Prediger oder Pfarrer oder was auch immer noch sagt, nur der einzige Weg, Jesus Christus, oder ob er etwas anderes verkündigt oder sie. Ja, nun also, liebe Geschwister, zu Vers 11. Jetzt kommt die Wendung. Aber nicht lange sind diese mehr auf der Erde, keine 40 Tage wie der Herr. Denn die Zeit drängt jetzt. In Vers 11 steht, nach den 3,5 Tagen fuhr der Geist des Lebens von Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße, sich selber, und eine große Furcht fiel auf alle, die sie sahen. Und sie hörten, und es muss alles zusammen sofort jetzt geschehen wohl, keine 40 Tage Erscheinungen mehr, sondern jetzt ist die Gnadenfrist vorbei. Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in einer Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Also man muss annehmen, dass es alles an einem Tag oder in einem Moment sogar geschieht. Auferstehung, aber so, dass man sehen kann, vielleicht sogar filmen kann. Es gibt ja die Filmtechnik. Die Auferstehung Jesu, die wurde noch nicht gefilmt. Ja? Aber das werden sie sehen und sie werden sich fürchten. Und dann aber gleich die Himmelfahrt. Denn womöglich hätten sie ja gleich wieder getötet, versucht zu töten. Gott nimmt sie jetzt weg. Auferstehung und Himmelfahrt fallen jetzt zusammen. Aber es geht doch so langsam, dass es gesehen werden kann. Nicht so in einem Atomos einfach verwandelt und zum Himmel gefahren, sondern so, dass man es sehen kann. Sie stehen auf. Und dann geschehen ähnliche Ereignisse wie bei der Auferstehung oder auch schon bei der Kreuzigung Jesu im Zusammenhang mit der Passion unseres Herrn und seiner Auferstehung. Zu derselben Stunde ereignete sich ein starkes Erdbeben und ein Zehntel der Stadt stürzte ein. Bei dem Erdbeben wurden 7000 Menschen getötet und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Frage zunächst, haben die sich bekehrt, die umgekehrt? Eine gewisse Ehrfurcht hat sie ergriffen. Aber Gottesfurcht allein rettet noch nicht. Es muss eine Herzensumkehr, eine Bekehrung und geistliche Wiedergeburt geschehen. Sonst ist der Mensch immer noch in der Verlorenheit. Viele haben deine Ehrfurcht vor dem Herrgott. Aber das rettet sie nicht, wenn sie nicht Gott so lieben, dass sie seine Liebe erwidern, dass sie wirklich sagen, Herr, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Dein Heiliger Geist regiert in meinem Herzen. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir durch seinen Geist. Soweit geht es bei diesen Menschen nicht. Sie sind erschrocken, aber wie schnell haben sie es dann wieder vergessen? Hier stehen einige geheimnisvolle Dinge. Ein Zehntel der Stadt stürzte ein. Das ist wahrscheinlich Jerusalem. Das ist ja eben die Stadt, die vorher erwähnt wird. Und 7000 Menschen werden getötet. Die Zahl 7000 drückt eine gewisse Vollkommenheit aus, derer, die getötet werden. Vielleicht ist es im Zusammenhang mit den 7000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben, zur Zeit Elias. Ja, da kommt auch die 7000 vor, allerdings eben gerade in der gegenteiligen Bedeutung, die 7000, die treu geblieben sind. Und hier werden 7000 Menschen getötet. Es wird nicht genau gesagt, welche Menschen das sind. Es sind einfach Dinge, die im Zusammenhang mit dieser Auferstehung und Himmelfahrt der zwei Zeugen geschehen. Ich bin immer vorsichtig, mehr hineinzulegen, als da steht. Ja, man kann sehr schnell anfangen zu spekulieren. Und ich kenne auch solche Ausleger, wo man denkt, oh, sowas hat man noch nie gehört. Aber gerade dann muss man prüfen, ist das wirklich biblisch oder ist das jetzt nicht schon irgendeine Weltanschauung oder eine eigene Erkenntnis von jemandem, die dann über die Bibel gestülpt wird. Falls ich auch persönlich mal zu viel sage, dann bitte sagt mir es. Ja, ich bin immer für Korrektur offen und dankbar, damit wir nicht in Irrtümer und falsche Lehren verfallen. Ja, die übrigen wurden voll Furcht und sie gaben dem Gott des Himmels die Ehre, der solches tun kann. Es wäre schön gewesen, wenn sie sich bekehren. Aber es heißt in Offenbarung 3, Vers 15, wenn du doch heiß oder kalt wärst, weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Die Ehrfurcht allein macht es noch nicht. Es kann ein erster Schritt sein zur Rettung. Ja, dann heißt es noch, das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Und dann kommt ja die siebte Posaune wo dann zweierlei gesagt wird, so viel nehme ich schon mal vorweg. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann ist es so, dass die Knechte den Lohn bekommen, das heißt, die werden zum Herrn gehen in das Preisgericht und die anderen, sie trifft das Zorngericht. Das werden wir dann im nächsten Teil hören, beziehungsweise bezüglich Kapitel 11. Nun, ich habe das jetzt versucht, in aller Schwachheit auszulegen. Das ist kein einfaches Thema gewesen, das habt ihr gemerkt. Und wir alle sind hier ganz auf die Gnade des Herrn angewiesen. Ich möchte auch niemand verurteilen, der das anders sieht. Unser aller Erkenntnis ist Stückwerk. Allerdings würde ich nicht behaupten können, dass das schon Vergangenheit alles ist, wie es hier steht, sondern diese zwei Zeugen als Personen, nicht irgendwie als Volksgruppen oder als Bücher, sondern als Personen, als Propheten. Nach meiner Erkenntnis werden die in Zukunft auftreten. Vielleicht leben sie schon unter uns. Aber wenn jemand behauptet, ich oder wir sind die zwei Zeugen, dann muss man sagen, vollbringst du all diese Wunder, die hier stehen? Ja? Hast du das schon vorgeführt? Feuer aus dem Mund, Gewässer in Blut verwandeln? Hast du so gebetet, dass es nicht mehr regnet? Und ich nehme das wörtlich, ja? Denn früher war es auch wörtlich, bei Elia, bei Mose. Und deshalb seien wir vorsichtig, lassen wir uns von niemandem verführen, der sich eine Rolle anmaßt, die er nicht hat. Wenn diese zwei Zeugen auftreten, wenn wir es erleben sollten, dann werden wir es erkennen, genauso wie wir auch erkennen, dann den Antichristen, dass dieses Mahlzeichen und so weiter. Aber auf keinen Fall sollten wir uns dieses auf den Körper, Hand oder Stirn aufprägen lassen, sondern wir wollen unserem Herrn Jesus die Treue halten, bis er kommt und auch darüber hinaus natürlich, dass wir nicht durch irgendjemanden verführt werden. Ja, ich möchte an der Stelle nochmal bitten, dass wir uns erheben und uns einladen zum Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, danke, dass du der Sieger bist. Und du schickst immer wieder Bußprediger. Du hast Propheten geschickt, im Alten Bund, im Neuen Bund und auch in der Zukunft. Und auch wir wollen immer wieder uns zur Umkehr rufen lassen, aus unserem Leben in der Sünde heraus, dass wir gereinigt und geheiligt sind durch dein Blut und dir begegnen können. Denn wir wissen nicht, wann du, Herr, für uns kommst. Wir können heute noch heimgehen und wir wollen auch jetzt bereitet sein für dich. Wir wollen dir auch alle Kranken, alle Depressiven unter uns bringen, dass du jeden Stärksten aufrichtest. Das ist auch beim Bruder Karl Hermann. Herr, er tut so einen wertvollen Dienst. Und wenn es dein Wille ist, dann schenk ihm, dass er doch noch einmal wieder auf die Beine kommt und dir weiterhin dienen darf. Herr, es liegt alles in deiner Hand. Wir wollen dich auch für uns bitten, für jeden Bruder, der hier dient diese Tage. Hilf jedem von uns, dich zu verherrlichen, dein Wort in Weisheit und Vollmacht zu verkündigen und bereit zu sein für dein Kommen. Und segne auch jeden Teilnehmer dieser Konferenz, dass wir in einer Gemeinschaft der Liebe und Wahrheit miteinander umgehen, dass wir viel voneinander lernen dürfen, dass wir einander zum Himmelreich hinlieben dürfen durch deine Gnade. Amen.
Amen.